Willkommen zum Wochenlieder-Podcast. Heute geht es um das Lied Herr Christ, der eigentlich Gottes Sohn im Gesangbuch, die Nummer 67. Die Texterin ist Elisabeth Kruziger. Die Melodie, da ist notiert 15. Jahrhundert, geistlich Erfurt, 1524. Und es ist das Wochenlied für den letzten Sonntag nach Epiphanias.
Neben 450 im Gesangbuch, das ist das Lied Morgenglanz der Ewigkeit. Du erinnerst dich an Christian Knorr von Rosenrot, haben wir auch schon eine wunderbare Folge dazu gemacht. Heute wieder an den Mikrofonen.
Katrin Mette, Pfarrerin aus Sachsen.
Martina Herk, Kirchenmusikerin in Sachsen.
Morgenglanz
zu dem Lied. Was geht dir durch den Kopf?
Ich finde es fremd, aber schön.
Irgendwie verwunschen?
Etwas rätselhaft?
Bei mir entsteht von meinem inneren Auge etwas Gelbes, also Lichtes, hell und weit.
Es ist aber irgendwie auch feierlich.
Ruhig dahingleiten?
Vielleicht etwas aus der Zeit gefallen?
Auf jeden Fall anmutig.
Aber auch spröde.
Übrigens war der Choral Herr Christ, der eigentlich Gottsohn, mein erster vierstimmiger Choral, den ich auf der Orgel spielen konnte.
Das vergisst man nicht, ne?
Nein, das vergisst man nicht. Das stand in der Keller Orgelschule, also der Verfasser hieß Hermann Keller und das Buch hieß Die Kunst des Orgelspiels. Nicht, dass du denkst, ich habe im Keller ja, Orgel genau. gespielt. Und das war wirklich so eine der ersten Nummern ganz vorn, mehrstimmig, nach den vielen trockenen, trögen Übungen mit Pedal nur. Ich mag dieses Lied deshalb. Mhm. Wer hat das Lied geschrieben, liebe Katrin?
Na, Elisabeth Kruziger, eine Frau. Das ist ja toll.
Das ist super.
Weil es nicht so viele Lieddichterinnen gibt bei uns im Gesangbuch.
So ist es. Erzähl mal was über Elisabeth.
Sie wurde um 1500 in Meseritz in Hinterpommern geboren als Elisabeth von Meseritz. Sie stammt also aus einer Adelsfamilie. Sie starb, das weiß man nun wieder ganz genau, am 2. Mai 1535 in Wittenberg, also vergleichsweise jung. Vermutlich schon, als sie noch sehr klein war, wurde sie ins Kloster gegeben, in das Prämonstratienserinnenkloster Marienbusch bei Treptow an der Rega. So ein Kloster hatte für Mädchen den Vorteil, dass sie dort Bildung bekamen. Sie lernten lesen und schreiben und Latein und sie konnten die Bibel studieren. Wie wurde Elisabeth Kruziger Teil der reformatorischen Bewegung? Also in der Nähe des Klosters Marienbusch, wo sie war, gab es das Männerkloster Belbuck. Und dorthin wurde 1517 der Priester Johannes Bugenhagen geschickt als Lektor, oder er wurde dort eingesetzt. Das bedeutete, dass er den Mönchen dort die Heilige Schrift ausgelegt hat und die Kirchenväter. Bugenhagen, den kennt man ja als Theologen der Reformation. Und es war wohl auch in dieser Zeit, ja, also um 1517 herum, dass er mit den Schriften und Gedanken Luthers in Kontakt kam und sich der reformatorischen Bewegung zuwandte. Und weil er nicht nur in dem Männerkloster aktiv war, sondern auch in dem Kloster von Elisabeth Kruziger, kam sie durch ihn auch mit dem reformatorischen Gedankengut in Berührung. 1521 ging der Bugenhagen dann nach Wittenberg und man könnte sagen, Elisabeth Kruziger folgte ihm. Sie verließ 1522 ihr Kloster, ging auch nach Wittenberg und lebte dort zunächst im Haushalt Bugenhagens. Man weiß nicht so viel über ihr Leben, deswegen jetzt gibt es einen kleinen zeitlichen Sprung. Ne? Das nächste bekannte Datum ist dann 1524. Da heiratete sie nämlich die ehemalige Nonne, und zwar Kaspar Kruziger.
Ein Theologen.
Ja, ein Schüler und Mitarbeiter Luthers. Und das Jahr 1524 ist auch das Jahr, in dem sie unser Lied verfasst hat. Also wir sind jetzt gerade, wir nehmen auf im Januar 2025.
Das sind 500 Jahre.
Ja, 501 sogar schon. Ne? Letztes Jahr war das 500-jährige Jubiläum. Hast du irgendwie mitbekommen, dass das gefeiert wurde?
Wir hätten Elisabeth Kruziger ohne Lied feiern können.
Hätten wir machen können.
Also sie wurde Pfarrfrau, Katrin. Sie hat den Theologen geheiratet und war Pfarrfrau, oder?
Ja, aber auch Lieddichterin, ne? Mhm. Also offensichtlich. Naja, und als Pfarrfrau war sie auch drin in den theologischen Diskursen der damaligen Zeit. Also man weiß zum Beispiel, dass sie sich auch an den theologischen Tischgesprächen beteiligt hat, ne, die Luther da veranstaltet hat.
Also eine gebildete und selbstbewusste Frau, die sich eingebracht hat.
Ja, cool. Und die Bildung hatte sie natürlich aus ihrem Klosterleben. Mhm. Also es gibt ja die Tischreden Luthers, die sind ja dokumentiert, ne, teilweise und da wird sie eben auch erwähnt und da wird auch erwähnt, dass Luther sie mit Liebe Els ansprach, also Elisabeth, und er nannte sie Liebe Els. Und sie hat natürlich auch engen Kontakt zu Katharina von Bora gepflegt. Ja, aus der Ehe der Kruzigers gingen zwei Kinder hervor, eine Tochter namens Elisabeth, die hat dann später Martin Luthers Sohn Hans Luther geheiratet und die beiden bekamen noch einen Sohn, Kaspar, wie sein Vater hieß er also, Kaspar Kruziger der Jüngere. Der wurde später Melanchthons Nachfolger an der Wittenberger Universität.
Kennst du noch weitere Lieder von Elisabeth Kruziger?
Sie hat wohl noch mehr Lieder gedichtet als unser Wochenlied, aber die sind leider nicht bekannt. Übrigens gibt es noch eine, wie ich finde, sehr bedeutende Geschichte von Elisabeth Kruziger. Sie hat nämlich einmal geträumt, dass sie in der Kirche von Wittenberg öffentlich gepredigt habe. Ihr Mann hat das auf ihre Lieder bezogen, ne, und hat gesagt, ja, du predigst ja durch deine Lieder. Ich bin mir nicht sicher, ob der Traum der Elisabeth Kruziger sich auf die Lieder bezogen hat oder ob da nicht noch ein anderer Wunsch mitschwang.
Elisabeth Kruziger und ihr Mann kommen ja in dem Film Katharina Luther vor. Kennst du den?
Nee.
Ich habe mir den gerade angeguckt. Ich finde ihn wirklich gut und interessant. Und in dem Drehbuch nimmt das Leben auch diese Frage, wie die Nonnen dann Partner gesucht haben, also wie die verheiratet werden sollten und auch der Bugenhagen und Kruziger einen nicht unbedeutenden Raum ein. Gesungen und musiziert wird in dem Film natürlich auch sehr viel und da sind wir schon bei unserem Lied wieder, bei der Liedgeschichte.
Also man weiß, es ist 1524 entstanden und es stand dann zum ersten Mal, also auch 1524 in einem Gesangbuch, nämlich in dem berühmten Ein Enchiridion, das ist ja ein relativ bekanntes reformatorisches Gesangbuch, ne? Mhm. Mit 25 Liedern und 15 Melodien.
Das in Erfurt erschien.
Ja, da waren auch Lutherlieder drin, aber eben auch dieses Lied von Elisabeth Kruziger. Na, und wie ging es dann weiter? Also es gibt Gesangbücher aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert, die sagen, das Lied hat gar nicht Elisabeth Kruziger geschrieben, sondern ein gewisser Andreas Knofius. Dahinter verbirgt sich wohl Andreas Knöpken, der ist auch als Reformator Rigas bekannt, aber der hat das Lied noch nicht geschrieben.
Nein, es war Elisabeth Grussegger, die eine Melodievorlage von dem Lied hatte, nämlich von dem Lied »Mein Freund möcht sich wohl mehren«. Das ist ein Volkslied, ein Liebeslied aus dem 15. Jahrhundert, weltlicher Text, im Lochhammer Liederbuch schon erschienen. Das kam 1450 an die Öffentlichkeit. Und sie hat es bearbeitet. Sie hat es mit neuem Text versehen und auch in der Form der Melodie angepasst, von einer achtzeiligen auf eine siebenzeilige Strophenform gestutzt und umgearbeitet.
Der Text fand dann schnell seinen Platz als Gebet christlichen Lebens, wird ja auch von Philipp Nicolai mehrfach als Gebet zitiert und auch sein bekanntes Lied »Wie schön leuchtet der Morgenstern« greift an mehreren Stellen auf das Lied von Elisabeth Grussegger zurück, also auf den Text.
Das ist schon alles ein bisschen verworren, hä? So wie es ineinander greift. Zwischendurch gab es mal einen anderen Liedautor, der ausgegeben wurde, dann die Bearbeitung. Aber wie geht's weiter?
Also man weiß, dass es in der Zeit des Rationalismus und der Aufklärung, da wurde das Lied durch Umdichtung oft ersetzt. Es ging aber glücklicherweise nicht ganz verloren, sondern tauchte dann im 20. Jahrhundert wieder auf. Und als Wochenlied ist es ja jetzt sozusagen auch erstmal, ich sag mal, überlieferungsgeschichtlich gesichert.
Hm. Zu den Grundlagen der Melodieidee haben wir jetzt schon was erzählt. Es ist also ein ausgebuchtes, umgearbeitetes Melodiekleid, was den Text trägt. Aber ich finde, das passt sehr gut. Text und Melodie sind ganz stimmig miteinander. Unsere Melodie folgt einem Reimschema, was ich mal, wenn ich für jeden Abschnitt einen Buchstaben erfinden würde, so sagen würde. Es beginnt mit einem Reim A, dann kommt ein Reim B. Dann wird das wiederholt im ersten Teil, nochmal A und B. Dann kommt ein neuer Reim C und nochmal C, weil Sterne und Ferne reimt sich ja aufeinander. Und dann kommt zum Schluss nochmal was ganz anderes, nämlich D.
Vor anderen Sternen, klar.
Ja, ne? Vor anderen Sternen, klar. Und die Melodie tickt eigentlich fast genauso. Wir haben also eine Melodieidee, mit der beginnt es, A in der ersten Zeile, und dann eine Melodieidee, mit der endet dieser erste Teil. Das ist die Melodieidee B. Dann wird es wiederholt. Dann kommt eine neue Melodieidee, wo sich diese Melodie ganz nach oben aufschwingt, bis zum C2. Bei der Stelle, er ist der Morgensterne, sein Glänzen streckt er ferne. Passt inhaltlich sehr schön, dass das da nach oben geht bei den Sternen. Und dann kommt ganz zum Schluss noch ein kleiner Teil, der so ein Schlussteil ist, nochmal eine Schlusswende. Und halt, den kenne ich irgendwie schon von der Melodie, der klingt ja so. Vor anderen Sternen klar. Und das haben wir nämlich ganz am Anfang bei dem Lied schon, bei unserem zweiten Melodieteil. Da heißt es nämlich Vaters in Ewigkeit. Oder bei der Wiederholung gleich wie geschrieben steht. Also das sind auch Elemente, werden wiederholt. Ne? Und diese Form ist eine sehr regelmäßige, die gibt es ganz oft und die gibt es auch bei vielen Volksliedern. Und jetzt ist auch ganz logisch, weil wir haben ja schon vorhin gehört, dass Elisabeth Grussegger diese Melodie sich abgeschaut hat, ein bisschen umgearbeitet hat. Die ist also sehr vorhersehbar. Was nicht vorhersehbar ist, der Tonraum. Im ersten Teil bleibt das so ein bisschen um das F rundherum, so bis zum Quintonraum um das F. Und in der Mitte eben, wie gesagt, geht es nach oben. Also mit stimmig meine ich, dass es eben auch genau passt, wenn die Melodie nach oben ausbricht, wird vom Morgenstern und vom Glänzen gesprochen. Ich würde das mal so beschreiben, wie wirkt diese Melodie. Die ist einerseits so beruhigend dahinfließend, der Puls zu unserer Melodie sind halbe. Na, 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 na. Na, 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 na. Dann ist irgendwie feierlich, mit diesem F-Dur, früher hieß das ionisch, und sie ist auch irgendwie lebendig, weil in dem zweiten Teil, na, na, ba, dam, bam, ba, bam, ist doch schön, ist belebt. Und diese schönen Rhythmen, diese tanzenden tanzende Eindruck, der entsteht. Mir geht es ja immer so, die Dinge, die sich nicht gleich auf den ersten Blick auftun, sondern mit so einer Beschäftigung, ich mich darauf einlasse, die entwickeln sich manchmal zu einer kleinen Kostbarkeit. Und ich muss sagen, ich finde das Lied immer schöner. Schöne Renaissance-Musik.
Textlich lebt das Lied, so habe ich es in der Liederkunde zum evangelischen Gesangbuch gelesen, von der Verbindung aus reformatorischer Verkündigung des Evangeliums und Herzensfrömmigkeit, die aus dem Leben in einem mittelalterlichen Frauenkloster erwachsen ist. Das klingt doch schon mal gut. Ich finde, der Text ist nicht so ganz einfach zu verstehen, stimmt. Vor allen Dingen die erste Strophe.
Ich lese gleich mal. Herr Christ, der einig Gottsohn, Vaters in Ewigkeit. Aus seinem Herz entsprossen, gleich wie geschrieben steht, er ist der Morgensterne. Sein Glänzen streckt er ferne vor andern Sternen klar.
Das letzte Satzzeichen dieser Strophe ist, Martina, wenn du mal hinguckst.
Ein Semikolon.
Kein Punkt, ne?
Nee.
Bei der zweiten Strophe endet es mit einem Doppelpunkt und erst die dritte Strophe endet mit einem Punkt. Also du merkst jedenfalls, dem Verständnis der Gesangbuchherausgeberin nach bilden diese ersten drei Strophen offenbar einen gedanklichen Zusammenhang.
Das gehört irgendwie bis dahin zusammen.
Ja, jedenfalls ist es hier so gesetzt. Es gibt auch andere Varianten, wie der Text also grammatisch strukturiert dargestellt wird. Ja, aber ich wollte ja was zum Verständnis sagen. Was ist der eigentlich Gottsohn, Vaters in Ewigkeit? Ne? Die Elisabeth Kruziger greift ja auf Formulierung des Nicenum Constantinopolitanums zurück, also dieses ökumenischen Glaubensbekenntnisses, das in unseren Breiten vor allen Dingen an Feiertagen zum Einsatz kommt, wenn überhaupt. Und da heißt es im zweiten Artikel, also im zweiten Teil, und an den einen Herrn Jesus Christus, musstet ihr innerlich noch vorwegdenken, wir glauben an, ne? Das, so geht es ja los, das Glaubensbekenntnis, und dann kommt erst der Gottesartikel und der zweite Artikel fährt dann fort, ohne diesen Einleitungssatz, den muss man sich sozusagen dazu denken, wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit.
Poetisch.
Und Kruzigers einig Gottes Sohn, rekurriert auf dieses eingeboren. Wobei ich dir nicht sagen kann, ob es zu Kruzigers Zeit eine deutsche Fassung des Nicenums gab, das weiß ich jetzt nicht. Also und wenn, ob da schon von eingeboren die Rede war, auf alle Fälle kannte Kruziger die lateinische Fassung und da heißt die Stelle et in unum dominum Jesum Christum filium dei unigenitum. Also das eingeboren übersetzt das unigenitum. Was bedeutet eingeboren? Im Deutschen denkt man natürlich zuerst an indigene Bevölkerung, eine Insel, ne, oder so, oder an eine Region. Und das ist nicht gemeint, obwohl ich tatsächlich vermute, dass viele Menschen, zum Beispiel auch Konfirmanden, den Begriff so verstehen. Ja, also die Konfis, die müssen das Glaubensbekenntnis ja lernen. Und der Begriff Eingeborene kommt auch im apostolischen Glaubensbekenntnis vor. Und das würde mich echt mal interessieren, was die da so damit assoziieren. Ja. Also was meint es eigentlich? Eingeboren bzw. lateinisch unigenitum meint einzigartig oder einzig. Das kann man wieder doppelt deuten. Es kann im Sinne von Einzelkind gemeint sein. Ne? Gott hatte nur diesen einen Sohn. Oder es kann auch so gemeint sein, dass dieser Sohn seinen alleinigen Ursprung in Gott hat. Ja, weiter in Kruzigers Text. Vaters in Ewigkeit. Das bedeutet, Jesus Christus gehört schon immer und für immer zu Gott. Im nicenischen Glaubensbekenntnis ist davon die Rede, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Ja, das meint dasselbe. Der Text von Kruziger spielt wohl auch an oder nimmt Bezug auf Predigten der Kirchenväter. Das konnte ich jetzt nicht nachprüfen, habe ich nur gelesen. Angenommen, das stimmt, da wird sich die gute theologische Bildung von ihr aussprechen. Ja, und dann haben wir ja noch den Morgenstern, ne? Das Motiv des Morgensterns. Er ist der Morgensterne, sein Glänzen streckt der Ferne vor anderen Sternen klar.
Ja, da gibt es ja in der Offenbarung im 22. Kapitel, Vers 16 oder im 2. Petrusbrief, im 1. Kapitel, Vers 19, das Bild von Christus als Morgenstern.
Genau. Und in vielen christlichen Hymnen wurde das aufgegriffen und verarbeitet. Zum Beispiel bei den O-Antiphonen, du erinnerst dich, O
ja,
Orient.
Ja, jetzt bekomme ich das zusammen. Okay.
O Morgenstern, ne? Das, ja. Oder
komm, komm, du Morgenstern.
Genau, das ist die deutsche Fassung. Oder im, hier im Exultet, also dem Lobgesang in der Osternacht, da wird Christus auch als der Morgenstern bezeichnet. Es ist also ein bekanntes, geprägtes Motiv. Brotziger hat es aufgegriffen. Philipp Nicolai übrigens auch in seinem Lied, Wie schön leuchtet der Morgenstern. Oder gibt noch ein Lied, das liebe ich sehr, steht auf ihr lieben Kinderlein.
Ja, das liebst du sehr.
Ja, da kommt es auch vor. Oder Jochen Klepper, ne?
Die Nacht ist vorgedrungen, wer auch zur Nacht geweint und so weiter. Dieser Morgenstern erscheint genau. Auf deine Angst und Pein.
Du merkst, das waren jetzt Lieder aus der Advents-Epiphanias-Zeit. Da kommt das mit dem Morgenstern vor. Das hat sicherlich auch was mit dem Stern von Bethlehem zu tun. Jetzt nochmal zurück zum Text der ersten Strophe. Ich hatte ja gesagt, das ist nicht so einfach zu verstehen. Und was ich zum Beispiel nicht gefunden habe, ist eine Deutung von der Formulierung, sein Glänzen streckt er ferne vor anderen Sternen klar. Da wollte ich dich jetzt einfach mal fragen, ob du eine Idee hast, was die Elisabeth Kruziger damit meint.
Na, nicht so recht. Ich bin natürlich vielleicht auch auf einer falschen Fährte unterwegs, aber ich denke an die Weihnachtsgeschichte, an die drei Könige, die aus dem Morgenland kommen und dass dieser eine Stern heller leuchtet als die anderen. So könnte ich es mir erklären.
Wir machen jetzt nicht so detailliert weiter mit Wort-für-Wort-Interpretation, sonst zieht sich das ja ewig hin. Ich sag mal ganz grob, das Lied hat zwei Teile. Der erste Teil erstreckt sich über die Strophen 1 und 2. Da geht es um Christus, um seine Bedeutung. Und da findet Elisabeth Kruziger schöne Bilder, die heute uns immer noch ansprechen, finde ich. Also Morgenstern war das eine, aber auch das Bild vom Zerbrechen des Todes und Aufschließen des Himmels finde ich zugänglich.
Für uns ein Mensch geboren im letzten Teil der Zeit, dass wir nicht wären verloren vor Gott in Ewigkeit. Den Tod für uns zerbrochen, den Himmel aufgeschlossen, das Leben wiederbracht.
Übrigens ist das schon eine veränderte Fassung des Liedes. Bei Kruziger hieß es ursprünglich, für uns ein Mensch geboren im letzten Teil der Zeit, der Mutter unverloren ihr jungfräulich Keuschheit. Das war Teil 1. Ne? Strophe 1 und 2 gehören zum ersten Teil des Liedes. Der zweite Teil des Liedes, das sind die Strophen 3 bis 5. Jetzt wird nicht mehr beschrieben, ganz stimmt das nicht, aber tendenziell, sondern es wird gebetet. Die Dichterin richtet sich jetzt an Gott und bittet ihn um Verschiedenes. Ne? Lass uns in deiner Liebe und Kenntnis nehmen zu in Strophe 3 oder das Herz uns zu dir wende und kehr ab unsere Sinne in Strophe 4.
Oder in der fünften Strophe, da heißt es, ertöt uns durch dein Güte, erweck uns durch dein Gnad, den alten Menschen kränke, dass der neu leben mag und hier auf dieser Erden den Sinn und als Begehren und Gedanken hab zu dir.
Da klingt Römer 6 an und auch die berühmte Stelle aus dem 5. Mosebuch, dass man Gott lieben soll mit ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Wir müssen noch mal von einem Motiv sprechen, für das dieses Lied relativ berühmt ist, nämlich die Süßigkeit. Darf ich eine Süßigkeit? Fällt mir da gleich an.
Ja, das kommt in der zweiten Strophe vor. Lass uns in deiner Liebe und Kenntnis nehmen zu, dass wir am Glauben bleiben, dir dienen im Geist so. Dass wir hier mögen schmecken, dein Süßigkeit im Herzen und dürsten stets nach dir.
Ich erzähle dir, was ich dazu gelesen habe. Christa Reich stellt den zweiten Teil des Liedes und die Rede von der Süßigkeit in ihrem Kommentar in den Kontext der sogenannten Fruitio Dei. Das heißt übersetzt genießen Gottes und ist dem mittelalterlichen mystischen Denken zufolge das Ziel des geistlichen Lebens, also des Betens, des Singens, des Psalmodierens, des Lesen geistlicher Texte. Da ist das Ziel das Genießen Gottes. Ist das nicht ein interessanter Ansatz, um christliche Spiritualität zu beschreiben?
Ja, den finde ich richtig gut. Ich bin dabei. Ja, ich finde die Formulierung auch gut, Gott genießen, merke ich mir.
Und dieses Genießen kann eben konkretisiert werden als die Erfahrung der Süßigkeit Gottes. Da steht ein Psalmwort im Hintergrund, Psalm 34, Vers 9, allerdings in der Vulgata-Fassung. Also in der Luther-Übersetzung steht da, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Das kennt man ja auch aus der Abendmahlsliturgie. In der Vulgata, also der lateinischen Bibelübersetzung, steht da, schmecket und sehet, wie süß der Herr ist. Da ist natürlich nicht gemeint, niedlich, putzig oder sweet, sondern was anderes. Also wahrscheinlich kommt der Begriff vom lateinischen suavis und das heißt lieblich, angenehm. Ich habe mal noch eine Bibelstelle rausgesucht, wo das auch so ein bisschen rauskommt, der eigentliche Sinn, ne? Nämlich Prediger 5, da heißt es, wer arbeitet, dem ist der Schlaf süß. Er habe wenig oder viel gegessen, aber die Fülle lässt den Reichen nicht schlafen. Also da ist ja auch, dem ist der Schlaf süß, angenehm, ne? Wohltuend. Ja, und Kruziger greift das auf und bezieht es auf Christus, dass wir hier mögen schmecken, dein Süßigkeit im Herzen.
Dein Süßigkeit im Herzen. Jetzt haben wir das Lied im Gottesdienst, du teilst also Pralinen aus dazu.
Ja, habe ich auch gerade sofort gedacht. Ja, warum nicht, ne?
Also, ja, also ein Gottesdienst, der mit den Sinnen denkt, ja, ich... Was heißt mit den Sinnen denkt? Das ist eine komische Formulierung. Du weißt, was ich meine, so ein bisschen ganzheitlich
ja.
Sich anlegt im Konzept. Also ich bin dafür, das Lied komplett zu singen.
Ich auch. Und vielleicht kann man auch bei der Gelegenheit was zu Elisabeth Kruziger sagen. Ne?
Das ist gut. Lieddichterin, reformatorische. Ja, und irgendwie die Angst nehmen beim Genießen, beim Runterschlucken dieses Lied jetzt mal, wird wirklich alles immer erfassen, verstehen zu müssen. Man kann den Text einfach auch singen und wiederholen und warten, was einem da so begegnet an Gedanken. Ja.
Martina, weißt du, wie viele Texterinnen und Komponistinnen im aktuellen Gesangbuch vertreten sind?
Ich schätze 5, 7.
Ja, ein bisschen mehr sind es schon. Ich gebe dir jetzt mal eine Liste, da habe ich sie alle draufgeschrieben und ich dachte, dass wir diese Folge unseres Wochenlieder-Podcasts damit beenden, ihre Namen zu sagen, vielleicht immer so abwechselnd.
Okay, du beginnst.
Elisabeth Kruziger.
Christiana Kunrad.
Lotte Denkhaus.
Eleanor Farion.
Maria Ferschel.
Margareta Fries.
Frieda Frohnmüller.
Anna-Martina Gottschick.
Juli Hausmann.
Luise Henzel.
Christine Häuser.
Minna Koch.
Karen Lafferty.
Hanna Lamm.
Sabine Leonard.
Gitta Leuschner.
Terra de Maris Oyens.
Doreen Potter.
Eleonore Reuss.
Emilie Juliane Gräfing zu Schwarzburg-Rudolstadt.
Maria Luise Thurmeier.
Christa Weiß.
Anne Thekla von Wehling.
Ich hätte nicht gedacht, dass das so viele sind. Du, Katrin, wollen wir mal die ganzen Lieder der Damen durchsingen?
Durchsingen jetzt, meinst du?
Ja,
können wir probieren. Müssen wir erstmal nachgucken, welches genau von wem ist, ne?